Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Heimat gibt es jetzt zweimal. Die Geschichte eines Umzuges nach Israel von Ofer Waldmann.
October 2018.
Es ist Herbst und es ist Israel und es bedeutet, dass wenn man in den Himmel schaut, dass man Zugvögel sieht. Entweder Störche oder Kraniche, die Zugvögel, die man am häufigsten hier in Israel sieht. Sie ziehen von Europa nach Afrika. Ich kann jetzt plakativ sagen, ich beneide sie, denn sie haben einen Rückflug schon gebucht für den Frühling. Sie ziehen irgendwann zurück. Aber das ist schon ein gigantischer Anblick, ne? So diese riesigen Zugvögel, diese riesigen Schwärme, die so auf der heißen Luft gleiten, in Kreisen, höher und höher, und dann gleiten sie runter bis zum nächsten Heißluftsäule, die sie weiterträgt. Am Karmelberg vorbei, dem Israeltal entlang, durchs unterste Galiläa, dann über die grüne Linie wahrscheinlich zu den Palästinensern, Jordantal, dann dem Jordantal entlang und dann irgendwann Richtung Ägypten und Afrika.
Den Audio-Tagebucheintrag über die Zugvögel habe ich Ende Oktober 2018 aufgenommen, 2,5 Monate, nachdem wir nach Israel gezogen sind. Jetzt soll ich meine eigenen Aufnahmen kommentieren? Das ist etwas komisch, wie ein Gespräch vor dem Spiegel. Zu nah, ich brauche mehr Distanz, mehr Abstand. Nicht nur vom Geschehen, sondern auch von mir selbst. Das heißt, auch wenn ich diese Zwischentexte schreibe, sollten sie von jemand anderem gesprochen werden. Am liebsten einer Sprecherin.
Einer Sprecherin, die erzählt, wie die Waldmanns im Sommer 2018 aus Berlin-Neukölln in ein kleines Dorf im Norden Israels zogen. Die Waldmanns sind Ofa.
Hallo.
Und Gili.
Shalom.
Wie auch die Kinder Ori.
Hallo.
Nama.
Hallo.
Und der kleine Jonathan.
Shalom.
Und wir so mitnehmen, halt nicht. In einen Koffer die ganze Schule reingepackt.
Ich auch.
Ori Waldmann, die älteste Tochter, nimmt mit einer Freundin, die Berlin ebenfalls verlässt, zum Abschied ein kleines Hörstück für ihre Klasse an der Berliner Rüdli-Schule auf.
Ich heiße Oriwa. Ja.
Was passiert im Sommer?
Wir ziehen um.
Nein. Ich ziehe heute nach Wien und meine Freunde nach Israel.
Berlin, tschüss und danke für die Rüdli-Schule. Und ich habe auch gesagt, dass ich die ganze Schule in einen Koffer packe und das nicht zu Israel will.
Doch, ich dachte,
13. Juli 2018.
Es ist laut und alles ist dreckig und die Wohnung ist leer. Meine Frau freut sich und geht grinsend durch die Welt. Meine Kinder haben eine lange Reihe von Kartonen, von Boxen, die unser ganzes Leben hier wegnehmen jetzt. Und dann mit dem LKW Richtung Hafen, dann im Hafen auf ein Schiff verladen. Und dann nach Israel, nach Haifa, in den Hafen und dann dort nochmal auf ein LKW und dann nach Alunei Aba mit einem Viertel Container Berliner Luft. Ja, immerhin. Eine gute Freundin hat meinen Töchtern eine kleine Dose, die ist leer und drauf steht Berliner Luft. Und sie haben das ganze Romaniel eingepackt, also die Luft am Schlachtensee. Was soll ich sagen? Ist doch Irrsinn, von Deutschland wegzuziehen. Falsche Richtung, ne? Will man fast sagen. Falsche Richtung. Alle machen alles Menschenmögliche, um hierher zu kommen. Und wir packen unsere Sachen und ziehen nach Israel. Naja.
Ja, heute hattest du deinen letzten Schultag, oder?
Ja. Wir haben alle verabschiedet. Und ich habe ein Buch bekommen. Ja. Und ich habe ein Zeugnis.
Und wie findest du es, dass wir aus Berlin weggehen?
Schön und traurig. Traurig, weil ich meine Freunde verlasse und die Schule und alles. Und schön, weil ich meine Familie nicht weiß.
Und du, Nummerlein?
Das traurig und fröhlich und
dass wir mit Oma und Opa sind und dass wir dann auch ganz, 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 ganz viel Wassermelone essen können.
And how is it for you that we are going away? That we are going to Israel?
I am very happy to go back home.
To go back home?
Yeah.
Is it here not home?
In Germany, no, it's not my home.
And you think Israel will be home for all of us?
I hope so.
How do you think I feel?
I think it's hard for you.
Was glaubst du, wie fühlt sich Papa mit diesem Umzug nach Israel?
Schön und traurig.
Ja?
Ja.
Im Sommer 2018 zieht die Familie Waldmann nach 4 Jahren in Berlin nach Alonei Abba, ein kleines Dorf im Norden Israels. Für Offa geht damit seine 2. deutsche Episode zu Ende. Schon in den Nullerjahren war er für 10 Jahre in Deutschland, hat Musik studiert, dann als Hornist im Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin, an der Deutschen Oper Berlin und an der Bayerischen Staatsoper Nürnberg gespielt, intensiv Deutsch gelernt, sich eingelebt.
15. Dezember 1999 bin ich in Berlin angekommen zum ersten Mal. Und da war es noch anders.
Und du bist nach Schöneberg gezogen?
Genau.
Also eigentlich 99 war in den meisten Orten noch dieses West-Berliner Gefühl. Also es gab noch so ein Berliner Einheitsgefühl.
Miriam Hanke, eine Freundin, kommt vorbei, um Abschied zu nehmen.
Das Dorf, wo wir jetzt hinziehen in Israel, ist ein Dorf voller Menschen, die in der Hightech-Industrie arbeiten. In Israel ist so eine Hightech-Nation. Und das ist eine meiner größten Ängste. Alle Menschen sind da gleich, die gleich aussehen und die gleiche Partei wählen. Und die gleichen Bücher lesen und die gleichen Sendungen sehen. Und du hast mehrere Kopien oder Variationen des gleichen Themas. Das sind deine Nachbarn. Und das ist meine Angst. Denn das Leben in der Großstadt gibt dir jeden Tag oder führt dir mehrere Möglichkeiten des Lebens vor.
Ja. 17. Juli 2018.
Es ist 6:30, 6:35. Ich habe gerade Geli und die Kinder zum Flughafen gebracht, komme zurück nach Hause, reiße die letzten Bilder von der Wand, die Begrüßungsbotschaften, die immer an unserer Eingangstür hingen.
Während der Rest der Familie schon nach Israel fliegt, bleibt Offa noch 2 Wochen in Berlin, um die Familienwohnung abzuwickeln, die letzten Formalitäten zu erledigen.
Die Wohnung ist leer, man hört es, ne? Ist eine leere Wohnung. Das war's. 4 Jahre zu Hause hier in dieser Wohnung. Schule und Kita, neues Kind, Arbeit beim Funk, alles, was hier entstand. Schwere Zeiten, bessere Zeiten. Ja, das ist das Ende unserer Familienzeit in Deutschland. Krass, es kommt eine Berliner Kindheit hier zu Ende. Meine Kinder, für die ich eigentlich eine Berliner Kindheit gewünscht habe, werden jetzt eine sehr andere Kindheit haben, als ich sie mir vorgestellt habe. Eine sehr israelische Kindheit haben.
Doch der Abschied ist nicht endgültig. Um weiter als Radioautor arbeiten zu können, sein Ehrenamt für den New Israel Fund, eine israelische Menschenrechtsorganisation in Deutschland, wahrzunehmen, vor allem aber, um die Verbindung nach Berlin nicht abreißen zu lassen, besorgt sich Offa ein Zimmer in einer Berliner WG, in dem Neuköllner Haus, in dem die Familie bisher gewohnt hat.
In 10 Tagen geht's zurück nach Israel. Naja, nicht ganz zurück, ich werde pendeln. Ich weigere mich, mich zu verabschieden. Ich sage diesen Satz 10-mal am Tag.
Die letzten 2 Wochen in Deutschland verbringt er mit Einrichten des neuen Zimmers. Mit Abschied nehmen, organisieren, reflektieren.
Neulich ist es mir aufgefallen, dass trotz 20 Jahre in Deutschland weiß ich immer noch nicht, wie die Bäume in dieser Stadt heißen. Die Linden kenne ich natürlich, die Pappeln, die Kastanien natürlich. Aber in Jerusalem, im Jerusalemer Gebirge, kenne ich wirklich fast jede Pflanze, jeden Baum beim Namen. Komisch, ne?
Melli, tschüss und danke genau. Für die Rückenschule.
Und ich mache die letzten Vorbereitungen auf den Umzug, auf meinen Umzug, auf meinen Nicht-Umzug, auf meinen Ich-bleibe-hier-Umzug. Ich war sehr effektiv und sehr effizient mit der Bürokratie.
ist alles vorbereitet, alle Versicherungen gekündigt,
Portvertrag, Kita-Vertrag gekündigt,
Auto verkauft gestern.
Ich schwebe wie jemand, der gesprungen ist und in einer Zeitlupe in der Luft schwebt, zwischen dem Sprungbrett und der Landefläche, von der ich nicht weiß, ist sie hart, ist sie weich.
I am very happy to go back home.
Ich weiß nicht, ob ich meine Frau beneiden soll, die einfach zufrieden ist, wenn sie da ist. Die ist einfach glücklich, wenn sie in Israel ist, umgeben von den ihren.
In Germany, no, it's not my home.
Ich rede ein Deutsch, das keine Muttersprache ist, aber ich sage, es ist meine erste Fremdsprache. Es ist meine Fremdsprache.
1. August 2018, abends. Ich habe 26 Kilo bei EasyJet gebucht. Ich habe kein Gewichtproblem, sondern eher Platzproblem. Ich setze dem Leben, das ich angestrebt habe, ein Ende. Bewusst, sehenden Auges. Was für ein Irrsinn. Zurück zu einem Land, das mich nicht erwartet, das mich quasi nicht, sich nicht mal wünscht.
Ja, es ist mein letzter Tag in Deutschland, beziehungsweise heute geht es, oder morgen früh, geht es los mit der Pendelei zwischen Neukölln und Emek Israel, Galiläa. Alone Abba, so heißt der Ort. Ich ziehe in ein Dorf und ich pendle zwischen Neukölln und einem Dorf im Norden Israels. Ist gewagt.
Jetzt kann es losgehen.
Eine Rastralikabel, aber...
Numilein.
Ich suche welche. Aua, oh, das ist nah.
So.
Der Stern ist ein bisschen gewandert.
Der Mars?
Ja, der war vorher dort.
Ja, der Mars bewegt sich. So ein bisschen wie der Mond. Zwar nicht so schnell, aber ein bisschen wie der Mond.
Es wurde in der Zeitung verkündet, in der Nacht soll es Sternschnuppen hageln.
Papa, wie bewegt sich der Mars?
Der israelische Sommerhimmel ist klar. Es ist Anfang August 2018. Die Familie ist seit einigen Tagen in Israel wiedervereint. Offer und seine zwei Töchter, Ori, jetzt 7,5, und Naama, 5, liegen auf dem Rasen vor dem Haus der Großeltern und schauen nach oben zu den kleinen Körperchen, die wie vorausgesagt in die israelische Atmosphäre eindringen und verglühen.
Papa, kann ich auch im Mikrofon sagen, ist im Himmel wunderschöne Sterne überall.
Habt ihr das gesehen?
Ja.
Das war toll.
Ich will mir was wünschen. Ja, ich habe mir was gewünscht. Ich habe auch mir was gewünscht.
Die war cool.
Das war richtig lang auch, ne? Habt ihr gesehen?
Ja, das war cool. Das war eine richtige Sternschnuppe.
Ich habe nur diese gesehen. Das ist meine erste. Und es gibt noch ein Lied. Kleine Sternschnuppe. Und die nennt die kleine süße Sternschnuppe.
Der Container aus Deutschland ist mit 10 Tagen Verspätung in Alonei Abba eingetroffen und gießt nun seinen deutschen Inhalt in das leere israelische Haus. Es sind Sachen, gekauft auf Berliner Trödelmärkten und in Second-Hand-Läden. Teppiche, Lampen, Geschirr, Kinderbetten, Tische, Stühle, Sofas, Bücher. Als letztes kommt noch die Sitzecke auf die Gartenterrasse. Einst im Internet gekauft und in einem kleinen brandenburgischen Dorf abgeholt.
Dieser Tunnel ist aber groß.
Schon wenig später sitzen Gili und Offa darauf und trinken Kaffee. Die Kinder erkunden das neue Haus und den Garten. Alonei Abba hat ca. 1000 Einwohner und liegt etwa auf halber Strecke zwischen der Mittelmeerküste und Nazareth. Auf weichen Hügeln, die sich zum Israeltal absenken und die von einem dichten Eichenwald bedeckt sind. Unweit des Dorfes liegt ein Stützpunkt der israelischen Luftwaffe. Die Nachbarn sagen, irgendwann blendet man das Donnern der Kampfjets aus.
Blendet man das Donnern der Kampfjets aus.
Alonei Abba wurde Anfang des 20. Jahrhunderts von Nachkommen der deutschen Templergesellschaft gebaut, die es Waldheim nannten. Doch ihre Ansiedlung war nicht von Dauer. Als deutsche Staatsbürger wurden sie, wie alle deutschen Templer in Palästina, bei Beginn des Zweiten Weltkrieges von den damals hier herrschenden Briten abgeschoben. Zurückgeblieben sind ihre im deutschen ländlichen Stil gebauten, in Israel fremdwirkenden Häuser. Das Wahrzeichen Waldheims ist eine evangelische Kirche, die mitten im Dorf steht. Die verlassene Kirche ist vom Einstürzen bedroht. Sie wurde ohne Fundament schlicht auf den galiläischen Boden gestellt. Vor kurzem ist sie notdürftig renoviert worden, mit Mitteln der deutschen Botschaft. 1948, im Jahr der Staatsgründung, kamen die ersten jüdisch-israelischen Siedler hierher und benannten den Ort in Alonei Abba um. Alonim heißt Eichen, Abba ist der Vorname Abba Berdichevs, eines jüdischen Fallschirmjägers, der von den Briten im besetzten Europa eingesetzt und von den Deutschen gefangen genommen und ermordet wurde.
August 2018.
Meine Kinder unterhalten sich auf Deutsch. Meine Mädels, die reden miteinander Deutsch. Also wenn sie miteinander spielen, dann reden sie Deutsch. Und mit mir reden sie Deutsch, auch in Anwesenheit anderer Familienmitglieder. Ist irgendwie komisch, dann haben wir unsere geheime Sprache. Ich habe mit mir eine geheime Sprache.
Papa, wir müssen dringend deutsche Hörspiele hören, obwohl mein Deutsch nicht schlechter wird.
Ja, dein Deutsch ist super, weil du es als Kind gelernt hast. Das ist dein Glück. Ich beneide dich drum. Dein Akzent ist besser. Dir hört man nicht an, dass du nicht aus Deutschland kommst. Mhm. Oder merkst du das? Mir hört man das an.
Ja. Papi.
Ja, mein Schatz.
Ich vergesse das eigentlich nicht wirklich, weil ich immer bei Puppen, Barbie spiele, irgendwas, Playmobil, da rede ich Deutsch.
Ja, gut, aber das ist, weil du erst einen Monat hier bist. In 3 Jahren sieht es anders aus.
Aber auch, Papa, weißt du, und hier, ich mache immer, dass die Barbies und Playmobil bei mir können Deutsch und Hebräisch und die Eltern können auch Englisch und der Papa noch ein bisschen.
Wieso fiel es mir schwer, hierher zu ziehen?
Wieso es dir schwer fiel? Erstens, du willst in Deutschland sein. Zweitens, du willst nicht hier sein. Punkt.
Wieso? Wieso will ich in Deutschland und nicht hier sein?
Gilly Waldmann, Ende 30, wuchs in einem kleinen Städtchen im Norden Israels auf. Sie studierte Filmwissenschaften in Tel Aviv und New York, um danach Karriere in einer israelischen Investmentfirma in Berlin zu machen. Dennoch wollte sie immer zurück nach Israel, zur Familie, nach Hause. Während Offa den Rückzugstermin in eine unbestimmte Zukunft hinausschieben wollte, drängte Gilly darauf, diesen konkret festzulegen. Ein andauernder Konflikt, der die junge Familie zu zerreißen drohte. Irgendwann war Gillys Sehnsucht zu groß, der Umzug unumgänglich. Dass ihr Mann dafür den Preis zahlen muss, ist ihr klar.
Warum du in Deutschland sein willst? Es tut dir gut, die Kultur, die Sprache, das Deutschsein. Dir gefällt es, da zu sein, wo du fremd bist. Auch wenn du so eine Art Deutscher bist, bist du fremd. Du hast eine Distanz, die dir gut tut. Und in Berlin ist eine Kultur, wo jeder für sich ist. Das passt zu dir. Du magst dich so, wie du in Deutschland bist. Und alles, was Israel, Familie, Identität angeht, wird zur Seite geschoben.
Und wieso möchtest du nicht dort sein?
Es ist nichts Spezielles. Ich möchte keine Migrantin sein an einem Ort, der nicht mein Zuhause ist. Ich kann es nicht. Es ist eine Erfahrung von Fremdheit und Einsamkeit. Es bringt mich um.
Aber die Kinder, hätten sie es dort nicht besser gehabt?
Absolut nicht. Sie haben hier ein besseres Leben.
Wirklich?
Ja, für ihre Identität und Zugehörigkeit ist es wichtig, da zu leben, wo sie hingehören, wo ihre Familie ist, wo zu Hause und auf der Straße die gleiche Sprache gesprochen wird, wo ihre Eltern Wurzeln haben. Und in Deutschland sitzt man 6 Monate im Haus. Hier ist man ständig draußen, am Pool, am Strand, wandern. Und ja, die Deutschen leben lieber allein, unter sich. Das unterscheidet dich von mir. Für mich sind die Zugehörigkeit, die Familie, die sozialen Anbindungen am wichtigsten.
Ich bin gerade im Auspacken meiner Bücher. Unterlagen aus Deutschland. So haben sich wahrscheinlich die alten Jekes, die alten deutschen Juden gefühlt, als sie nach Palästina emigriert sind. Vor 80 oder 90 Jahren umrollten kistenweise Goethe und Hesse und ja, bei mir ist es jetzt eher auch DDR-Literatur, Brasch und Heim und ja, zum Teil sind es sogar Bücher meines Großvaters, also gegenläufige Gedächtnisse, das ist, ich würde sagen, das ist Geschichtsphilosophie, Thomas Brasch, der schöne 27. September, das ist ja halt ein feines Buch. So, das sind Bücher von meinem Großvater. Hier, 1916, Galgenlieder von Christian Morgenstern. Verlag von Bruno Kassierer, Berlin 1917. Wahnsinn. Dieses Buch ging von Wien nach Palästina, Jerusalem. Dann in den Keller, dann zu mir nach Tel Aviv, dann mit mir nach Berlin. Und jetzt ins Galiläa. Also, irgendwie kommen diese Bücher mit dem Blick aus dem Fenster nicht so wirklich zusammen. Gestern bin ich mit einem Freund gefahren zu einer Veranstaltung von einer NGO, drei palästinensische Israelis. Sicherungsbereich Literatur hier. Drei palästinensische Israelis sind am Strand von Kiryat Chaim verprügelt worden von jüdischen Nationalisten. Jedenfalls gab es gestern so eine Art Solidaritätsveranstaltung mit ihnen. Und es war in einem arabischen Städtchen nicht so weit weg von hier. Und ich frage mich, ob meine israelische Realität ab jetzt so aussehen wird. Einfach so laute so Kundgebungen vom schrumpfenden Friedenslager in Israel. Soll ich jetzt der Modell Israel aus Israel spielen? Der Musterlinke. Das habe ich doch oft genug in Berlin gemacht.
Samstag, wir sind auf Route Nummer 6. Jonathan und ich fahren gen Süden auf eine Demonstration von palästinensischen Staatsbürgern Israels gegen das Nationalitätsgesetz für Gleichheit, für Gleichberechtigung aller Bürger Israels. Es ist verdammt heiß. Ich habe gestern einen Hitzeschlag bekommen. Deshalb habe ich Kopfweh und habe eine Tablette genommen und hoffe, die wird einwirken, bevor wir eintreffen. Ich habe eigentlich ein bisschen Angst.
Angst?
Ich habe Angst. Hast du keine Angst?
Nein, ehrlich gesagt, keine Angst. Normalerweise habe ich Angst, wenn ich zu einer Demonstration gehe. Aber heute weiß ich nicht wieso, aber ich habe keine Angst.
Im Sommer 2018 verabschiedet das israelische Parlament das sogenannte Nationalstaatsgesetz. Das Gesetz unterstreicht Israels jüdischen Charakter, unterlässt jedoch jegliche Erwähnung seines demokratischen Wesens, wie auch der Rechte seiner nichtjüdischen Bürger. Damit verletzt das Gesetz Beobachtern zufolge, darunter dem New Israel Fund, für den Ofer Waldmann tätig ist, das ohnehin brüchige demokratische Gleichheitsprinzip in Israel massiv. Zusammen mit Jonathan Shiloh Dayan, einem befreundeten Historiker, fährt Offer auf eine große Demonstration dagegen.
Ich habe Angst, dass wir verprügelt werden. Wir gehen jetzt, wir demonstrieren mit den Arabern. Das ist jetzt eigentlich eine von Arabern organisierte Demonstration, also arabische Staatsbürger Israels, gegen das neue Nationalitätengesetz. Und ich bin sicher, es wird eine Gegendemo geben. Eine Sache haben wir nicht gemacht, oder hast du? Nee, hast auch nicht gemacht. Transparente geschrieben. Ich bin auch nicht dazu gekommen. Ich hatte so einen Kopfweh.
Ich wollte nicht auf meinen Namen geschrieben, sondern Lobeschmi.
Lobeschmi.
Nicht in meinem Namen.
Nicht in meinem Namen, ja.
Ich wollte schreiben, Achim v'Achayot Anachnu. Wir sind Brüder und Schwester. Oder Be'achad Nakum, Be'achad Nipol. United we stand, united we fall. Also wir fahren Route Nummer 6. Das ist die Route, die entlang der Trennmauer führt. Auf der israelischen Seite kann man die Mauer kaum sehen. Die ist schön bedeckt mit so Grün. Ja, grün ist ein großes Wort in August in Israel, aber so Bäume. Genau, uns war
Israel.
der Schabbat. Schabbat ist
Schabbat. Du hast keinen Hunger, aber du musst irgendwas essen, vielleicht Obst.
Ja, Obst.
Mit Joghurt?
Nein, so.
Horrorland, dein erster Tag in der Schule.
Ja, und ich möchte auch pünktlich kommen.
Ah, du wirst pünktlich sein, mach dir keine Sorgen.
Anfang September. Die Schule geht los. In Berlin besuchte Ori die Neuköllner Rütli-Schule. Nun wird sie in die zweite Klasse der nahen Chaquette-Waldorfschule gehen. Sie ist früh aufgewacht.
Ob in der Pause keiner mit mir spielt.
Ich tue das in deine Tasche, so dass wir es nicht vergessen. Ziergranatenäpfel.
Ist das auf die Tasche?
Nein, ist es nicht.
Jetzt sind die Kinder in Deutschland noch nicht in der Schule.
Nein, jetzt schlafen die noch.
11. Oktober 2018.
Morgen früh fliege ich nach Berlin. Der Flug geht um 6.20 Uhr. Es gibt ein deutsch-israelisches Festival, einen Produktionstermin beim Funk, Gespräche, Treffen. Ich habe zwei Schlüssel in meiner Tasche, einen Schlüssel für das israelische Zuhause, einen Schlüssel für das deutsche Zuhause. Ich habe zwei SIM-Karten, ich habe zwei EC-Karten, ich habe zwei Währungen, ich habe Bücher auf zwei Sprachen, den deutschen Führerschein, den israelischen Führerschein. Ich bin gespalten, beziehungsweise ich...
Ich bin zwei. Ich schreibe gerade ein Feature über Begegnungszentren von ehemaligen sogenannten Gastarbeitern in Berlin. Eine ältere türkische Frau beschreibt gerade, wie sie Pflanzen, die sie aus der Türkei kennt, dort eingepflanzt hat.
Also zum Beispiel Wermut. Das kenne ich diese aus Türkei, Wermut. Wir haben jetzt hier im Garten. Also... Sehnsucht von türkischen, also von Kindzeit, ne? Ich wohne Weichselplatz, 39 Jahre wohne ich da. Ende 79 umgezogen dort, habe ich weiße Flieder angepflanzt. Jetzt ist ein großes Baum. Ja, freue ich mich darüber auch. Manche sind sehr leichte Pflege, nur Wasser braucht, mehr nicht. Licht und Wasser, mehr nicht.
Und ich möchte das als Metapher nehmen für diese Menschen, die schon eine Art Entwurzelung erlebt haben. Und das macht so müde, weil die Beschäftigung mit solchen Themen jetzt bei mir immer auch selbstreflektierend ist, immer so eine Art Selbstbeschäftigung ist. Und diese Selbstbeschäftigung macht so müde, die macht so, sie ist so mühsam. Jeder ist ein bisschen eitel und jeder redet gern über sich, aber irgendwann ist gut. Und dieses Irgendwann habe ich schon längst erreicht.
Zurück in Israel widmet sich Offer seiner Dissertation über Thomas Brasch, die sich in den letzten Zügen befindet.
Schönen guten Tag, hier ist Offer Waldmann. Hallo. So, genau, sehr schön. Vielen Dank nochmal für Ihre freundliche Antwort.
Dazu gehört ein Telefonat mit dem zuständigen Berliner Archiv.
Also, ich habe eine Dissertationsschrift über Thomas Brasch letzte Woche angefertigt. Und Sie hören noch die Freude in meiner Stimme.
Es ist Herbst.
Ein langer Weg.
Der erste Regen lässt jedoch etwas auf sich warten.
7. Februar 2019.
Thomas Brasch, sein Bild hängt hier über dem Klavier, neben den Bildern meiner Familie. Er schreibt in seinem Tagebuch 1973. Also noch in der DDR, da ist er nicht mal 30. Könnte ich das sinkende Schiff verlassen, verwandelte sich meine Sehnsucht am Ufer in das staunende Gehabe eines Touristen. Meine Heimat ist das sinkende Schiff. Meine Sprache ist die Sprache des sinkenden Schiffes. Meine Gesten sind die Gesten eines Ertrinkenden. Meine Sprache ist den Küstenbewohnern nicht verständlich, weil sie eine alte Sprache ist. Sie ist den Insassen des untergehenden Schiffes nicht verständlich, weil sie von Untergang spricht, den sie nicht bemerken. Was für ein kluger Mensch. Ich bin zu oft weggegangen, um mich heimisch fühlen zu können.
אובייקטיבית אני יכולה להגיד לך שאולי הייתי שמחה אם היית גר לא בארץ.
Objektiv wäre ich froh, wenn du nicht in Israel wohnen würdest. Aber es wäre schwierig, nicht weil ich mir Sorgen machen würde, sondern wegen der Scham, weil mein Kind nicht in Israel wohnt.
Schau, eine Rakete flog auf ein Dorf mitten in Israel. Und in der Zeitung gibt es einen Ratgeber, wie man mit Kindern über Bomben und Luftalarm redet. Das will ich nicht in der Zeitung lesen.
So ist es lieber.
אני מסכימה שיש הרבה דברים שצריך לתקן פה.
Du hast recht, man muss hier einiges verbessern. Aber von hier aus, nicht von außerhalb. כן,
לתקן זה לראות כאן ולתקן, לא מבחוץ.
Im Sommer 2018 zog ich mit meiner Familie, der unbezwingbaren Sehnsucht meiner Frau Gili folgend, von Deutschland nach Israel. Man müsste sagen, wir zogen zurück, da wir Israelis sind. Doch für mich...
Für Ofer Waldmann, der den Großteil seines erwachsenen Lebens in Deutschland verbrachte, war der Umzug in eine Heimat, die sich radikal veränderte, von Furcht begleitet. Man muss sagen, ein ungewollter Umzug. Nizza Waldmann, Ofer Waldmanns Mutter, wurde 1945 im britischen Mandatsgebiet in Palästina geboren. Israel wurde 3 Jahre später gegründet. Damit gehört Nizza zur ersten israelischen Generation, zur Aufbaugeneration.
Aufbaugeneration.
Die Paraden am Unabhängigkeitstag in den 50ern, als ich Kind war, die waren sehr bewegend. Wir waren Teil von etwas Großem, Kraftvollem und es gehörte uns. Wir sind die erste Generation Israels. Die meisten von uns wuchsen noch in Palästina auf. Der Staat, der war echt und er gehörte uns. Wir waren eine Generation. Viele Eltern meiner Freunde waren Holocaust-Überlebende. Nachts hörte man die Schreie aus den Häusern, die eng beieinander standen. Und viele hatten eine Nummer auf den Unterarm tätowiert. Als Kind schaust du dahin, habe ich zumindest gemacht.
Für mich ist der Stadt Israel eine Selbstverständlichkeit. Ich kann mir die Angst vor einem Vernichtungskrieg wie 67 nicht vorstellen.
Eher der Krieg 1973. Das Gefühl, es ist bald zu Ende. Auf dem Golan in Ägypten. Ich war zu Hause mit 2 kleinen Kindern. Papa war anfangs bei Jericho, danach am Suezkanal. Ich war ein halbes Jahr allein. Aber der Staat... Das hätte schlimm ausgehen können.
Israelisches Generationenspiel. Jede Generation darf einmal in den Abgrund schauen. Für Offers Eltern bestand der Abgrund aus 2 Komponenten. Den nächtlichen Schreien der Holocaust-Überlebenden aus den Nachbarwohnungen und dem allgegenwärtigen Krieg mit den arabischen Staaten.
Heute ist es schlimm, aber es war mal schlimmer, der 73er Krieg.
Aber da wusstet ihr, wofür ihr kämpft.
Ja, wir wussten, wenn wir nicht kämpfen, werden wir vernichtet. Ich saß westlich des Suezkanals nach dem Krieg. Tagsüber haben wir Fußball mit den Ägyptern gespielt, nachts aufeinander geschossen. Absurd.
Duni Waldmann, Offers Vater, wurde 1942 in Jerusalem geboren und 1960 zum Militärdienst gezogen. Er erlebte als Infanterist nicht nur die Katastrophe des Yom Kippur-Kriegs 1973, sondern auch den großen israelischen Sieg, einige sagen die israelische Hybris im Sechstagekrieg 1967.
Die israelische Hybris. Und 67? Was dachtet ihr, als ihr ins Westjordanland, in Ostjerusalem einmarschiert seid?
Während du kämpfst, denkst du an nichts. Hier schieße ich und nur 4 Kilometer entfernt sitzt deine Mutter. Wenn du kämpfst, kämpfst du. Lass dir keine philosophischen Märchen erzählen. Du kämpfst, versuchst nicht zu sterben und das Wichtigste zu deinen Kameraden zu halten. Nach dem Krieg gab es ein Durcheinander. Wir waren in Hebron. Alles war unklar.
Dachtest du nicht, 1967 warst du 25, dass dies eine tickende Zeitbombe ist?
Die Palästinenser haben uns begrüßt. Sie erzählten, unter jordanischer Herrschaft war es die Hölle. Sie waren heilfroh, König Hussein loszuwerden. Es war alles gut. Hier aßen wir Süßigkeiten, dort tranken wir Kaffee. Wenn wir nur etwas klug gewesen wären. Und ihnen Autonomie gegeben hätten und mit ihnen geredet. Die Jugend war unzufrieden. Und dann kamen die Siedlungen, die ihnen das Land und die Häuser wegnahmen.
Jerusalem Shel Sahaf, Jerusalem aus Gold, war die inoffizielle Hymne des Sechstagekriegs. In jenem gefeierten Krieg entstand der politische Abgrund, in den Offers Generation nun schaut. Der israelische Traum von Offers Eltern ist zum Albtraum der Besatzung Palästinas geworden. Ein Vorwurf.
Netanyahu und Konsorten missbrauchen das, was ihr uns beigebracht habt. Der heilige Staat, kämpfen nur aus Not, schießen und weinen. Mama, ich war auch berührt von den Militärparaden, aber heute irgendwie ist mir die Begeisterung abhanden gekommen.
Ja, einige wollten aus messianischem Wahn alle Gebiete erobern und behalten.
Ihr hättet die besetzten Gebiete Anfang der 70er zurückgeben sollen. Dieser ganze Staat ist auf einem Wir-Wir-Wir-Trieb. Ich bin kein Teil davon. Das soll euer Modellstaat sein?
Nicht eurer, unserer.
Vor dem von Doppelsäulchen getragenen Rundbogen des Klostereinganges von Maria Bronn, dicht am Wege, stand ein Kastanienbaum. Ein vereinzelter Sohn des Südens, von einem Rompilger vor Zeiten mitgebracht. Eine Edelkastanie mit starkem Stamm. Zärtlich hing ihre runde Krone über den Weg, atmete breit.
Mein größtes Projekt jetzt ist der Kastanienbaum, Esskastanie. Die Esskastanie ist keine heimische Pflanze in Israel. Es ist ihr hier zu warm und der Boden ist zu basisch wegen des Kalkgesteins. Und das führt dazu, dass man hier keine Kastanien sieht. Und trotzdem habe ich jetzt 4, 5 kleine Kastaniensetzlinge. Die sind tatsächlich jetzt kleine, grüne, schöne Pflanzen geworden. Ja, und an den nächsten Tagen werde ich sie dann von ihrem Pflanzentopf, werde ich sie dann in die Erde stecken. Und werde ihnen jeden Tag die erste Passage aus Hermann Hesses Nazis und Goldmund lesen, über den Gast, der aus dem Süden kommt und geblieben ist. Und auch ausgediehen ist und es geschafft hat, im fremden Boden zu überleben.
Fremd und zärtlich ließ der schöne Baum seine Krone überm Eingang zum Kloster wehen. Ein zartgesinnter und leicht fröstelnder Gast aus einer anderen Zone. Verwandt in geheimer Verwandtschaft mit den schlanken, sandsteinernen Doppelsäulchen des Portals und dem steinernen Schmuckwerk der Fensterbogen, Gesimse und Pfeiler. Geliebt von den Welschen und Lateinern, von den Einheimischen als Fremdling begafft.
Die Kastanie, die Esskastanie, trägt Früchte, nur wenn sie einen richtigen Kälteschock im Winter bekommt. Ich bezweifle, dass eine Kastanie in Galiläa, wo es hier im Sommer über 30 Grad wird und im Winter mal 0 Grad, einen richtigen Kälteschock bekommt, es sei denn, ich übergieße sie dann im Januar jeden Morgen mit Eis aus dem Tiefkühlfach. Aber ich hoffe, dass sie wächst, die Esskastanie, ihren Schatten spendet und mich jeden Morgen begrüßt und dass sie jetzt am Anfang des Frühlings doch neues Leben findet. Wenn sie das schafft, ja, dann schaffe ich es auch.
Ja, danke.
Alle Jafe.
2 Kilometer nordöstlich von Alunay Abba liegt das arabisch-beduinische Dorf Kabiye. Jeden Sonntag trifft sich Offa dort mit seinem Arabischlehrer Wifki Salamne. Auch wenn beide Dörfer nebeneinander liegen, sind sie nur durch einen holprigen Schotterweg verbunden. Der asphaltierte Umweg ist 20 Kilometer lang. Wifki fragt Offa, wo er herkomme. Offa antwortet, ein halbes Herz aus Jerusalem, ein halbes Herz aus Deutschland. Auf die Frage, ob er Berlin liebe, sagt Offa, dort sei der Himmel höher. Hier in Israel, in Palästina, liegt er tief, bedrückend.
Wieso lernst du Arabisch?
Wieso? Die arabische Sprache ist schön.
Nicht um den Feind zu kennen. Bin ich dein Feind?
Die beiden sind eigentlich gut befreundet, versuchen aber für das Mikro ein typisches Streitgespräch zu inszenieren. Und dann ist es doch nur teilweise gespielt. Offa fängt an und erzählt, wie man nach der Staatsgründung 1948 als erstes alle Berg-, Fluss- und Ortsnamen vom Arabischen ins Hebräische umbenannte.
Wieso?
Weil es unseres ist.
Achso, ihr habt das leere Land übernommen.
Nein, Gott gab es uns.
Und wo waren wir? Nicht hier? Gab es Menschen in Palästina oder war das leer? Na schön. Habt ihr Danke gesagt?
Und wenn ich Danke sage? Ja, Shukran. Danke fürs Aufpassen. Es ist wie ein Parkplatz in Tel Aviv.
Hör zu, das Land gehört denen, die da sind. Mein Haus ist da, wo ich wohne. Dein Name steht da nicht drauf. Mein Recht bekomme ich nicht dadurch, dass ich dein Recht ausschließe, sondern indem ich meines beweise. Wie bei dir. Mit Verständigung, nicht mit Gewalt.
Okay. Auch Alunay Abba, Offas Dorf, heißt auf Arabisch anders. El Amad, die Mutter der Pfeiler. Die deutschen Siedler, die Alunay Abba 1907 gegründet hatten, nannten es Waldheim.
Waldheim.
Waldheim, nur Waldmann, Matthias. Waldheim. Waldheim, ja, Kanzler der Nazi.
Waldheim war der österreichische Kanzler in den 80ern und ein ehemaliger Nazi. Als ich mein Praktikum an der Oper in Berlin begann, hatte ich einen Chef, der richtiger Antisemit war. Er sagte mir immer, ach, Herr Waldheim. Und ich korrigierte ihn. Und er sagte, nein, Waldheim passt zu dir.
Wusste er, dass du Jude bist?
Klar, jeden Tag sagte er was.
Rassistisches?
Zum Beispiel, wenn man eine Oper probt, gibt es alle paar Takte Arbeitsziffer, so dass man nicht immer von vorne anfangen muss. Wir haben eine Oper geprobt und der Dirigent sagte, wir fangen bei Ziffer 42 an. Und mein Boss drehte sich um und das Arschloch sagte, ach, 42 war doch ein geiles Jahr.
Wie alt warst du?
Ich war ein kleines Kind, naiv. Ich hätte ihn verklagen sollen. Es war 2003, ich war 23, 24. So, Wifki, ich muss die Kinder abholen.
Shukran.
La shukra wajib. Danke.
Danke, bitte.
Die Kinder kommen manchmal mit Offa zu Wifki. Oder Wifki kommt mit seinen Kindern nach Alunay Abba. Sie spielen dann fröhlich, unterhalten sich mit arabischen und hebräischen Wortfetzen. Und die deutsche Sprache?
Dann interviewe ich dich jetzt, okay? Hörst du mich?
Ja.
Sehr gut. Du kannst dich ja nichts erinnern aus Deutschland.
Nicht.
In welche Kita bist du gegangen? Wie ist deine Kita?
Schokoschnuppen.
Und danach?
Sonnenkäferhaus.
Sonnenkäferhaus. Und wo haben wir gewohnt? In welcher Straße? Na?
Nansenstraße.
Nansenstraße, genau. In Neu?
Neukölln.
In welcher Stadt?
Berlin.
Berlin. In welchem Land?
Berlin.
Nein, Berlin ist eine Stadt. In welchem Land? Deutsch?
Deutschland.
Deutschland. Und wo wohnen wir jetzt?
In Israel.
In Israel. Wo in Israel?
Alonei Abba.
Alonei Abba. Vermisst du Deutschland?
Ja, sehr, sehr vermisse ich Deutschland. Ich will jetzt zum Deutschland fliegen, weil ich Deutschland vermisse so sehr.
Dezember 2018.
Ich habe dann diese Gratwanderung, ne? Also einerseits möchte ich mit ihnen Deutsch sprechen, sodass sie es nicht vergessen, sodass sie es nicht verlieren. Und es wäre jammer schade, wenn das verloren geht. Andererseits, ich bin Israeli, meine Muttersprache ist Hebräisch. Also Hebräisch ist so eine schöne Sprache und auch so facettenreich. Ich meine, ist vielleicht nicht so filigran wie Deutsch. Der Wortschatz ist kleiner. Dafür drückt jedes Wort viel mehr aus, weil es nicht so exakt ist, ne? Und diese Tatsache birgt auch eine Schönheit, die man seinen Kindern weitergeben möchte. Alles um uns herum spricht Hebräisch. Ein sehr raues, ein sehr hartes, halt ein sehr israelisches Hebräisch. Und einer Sprache tut es gut, im Exil zu sein. Es ist nun mal so. Und meine Kinder, was werden sie sagen, was, also ihre Muttersprache ist Hebräisch, aber was werden sie sagen, was ist ihre Vatersprache? Deutsch. Hebräisch. Oder die Vatersprache ist immer die Sprache, die die Umgebung nicht versteht.
אני חושבת שיש הבדל בין להיות פתוח לתרבות אחרת ולדעת שפה אחרת שבעיניי זה מבורך.
Es gibt einen Unterschied zwischen der Offenheit für eine andere Kultur und Sprache und einer Abneigung gegen das Hier und Jetzt. Die Kinder entwickeln eine starke Beziehung zu ihrem Zuhause, Staat, Identität. Was sie danach machen, ob sie woanders leben, ist ihre Entscheidung. Wir können ihnen nur ein Fundament geben und von mir aus soll dieses Fundament auch die deutsche Kultur enthalten.
Wir waren die Makkabäer.
Eine Familie.
Wie?
Es gab eine Familie namens Chashmonai. Einer von ihnen hieß Judäas Makkabäus. Er lebte, als die Griechen hier herrschten und den Tempel in Jerusalem entweihten.
Neujahr, Sukkot, Chanukka, Pessachfest. Die jüdischen Feiertage bekommen in Israel eine nationale Eindeutigkeit. Geschichte und Gegenwart werden vermischt, biblische Sagen und aktuelle Tagesnachrichten. Vor allem Chanukka, das winterliche Lichterfest, wird in das israelische Nationalnarrativ eingewoben. Die Befreiung Jerusalems von einer fremden Macht.
Kam es zum Krieg?
In all unseren Feiertagen gab es Kriege. Aber man kann es auch anders erzählen. Die Tage werden im Winter kürzer, also feiern die Menschen das Licht, um die Sonne daran zu erinnern, wiederzukommen. Wir haben Chanukka, die Christen Weihnachten.
Aber was hat das mit dem Licht zu tun?
Der Tannenbaum, das Laternenfest.
Anfang April wird in Israel gewählt. Der regierende Ministerpräsident Benjamin Netanyahu polarisiert das Land. Die Staatsanwaltschaft verdächtigt ihn in einer Reihe von Fällen der Korruption, der Untreue und der Bestechung. Trotzdem zeigen alle Prognosen, dass er auch diese Wahl für sich entscheiden wird. Der beste Ort, die Vox Populi vor der Wahl einzufangen, ist im Friseursalon. Es ist ein Herrensalon für junge Männer. Einige von ihnen sind noch im Militärdienst, die anderen kurz danach.
Interessierst du dich für Politik? Wählst du Netanyahu?
Das kleinste Übel halt.
Echt?
Ja, alles ist eher ein Zirkus.
Auch im Zirkus hast du Lieblingsclowns, oder?
Ach, zumindest ist der Eintritt ins Parlament kostenlos. Und du wählst Benny Gantz?
Ja, jetzt haben wir eine Regierung, die 12 Jahre lang gar nichts erreicht hat.
Nichts? Die Welt bewundert uns.
Welche Idee hat Netanyahu, die dich anspricht?
Keine Idee, aber Charisma.
Für die Siedlung hat er Geld, für mich aber nicht. Mir ist es egal. Sollen die Araber alles kriegen? Ich will mich mit 60 ausruhen. Willst du glücklich sein? Geh in eine Siedlung.
Ori, yalla, kam es mal
nein.
9. April, Wahltag. Gemeinsam mit seinen Töchtern fährt Offer zum Wahllokal. Die überall geführten hitzigen politischen Diskussionen erreichen auch die neugierigen Ohren der Kinder.
Papa, wieso macht Netanyahu schlechte Sachen?
Das musst du ihn fragen. Unser Problem mit ihm ist, er glaubt nicht an den Frieden und er ist nicht gleich gut zu allen Menschen.
Nur zu den Juden?
Genau, wir sind aber Juden. Für uns will er Gutes machen. Aber wir haben Freunde, zum Beispiel Amina. Was ist sie?
Amina.
Genau, Araberin.
Na und?
Genau, na und?
Das Land gehört auch den Arabern.
Genauso.
Papa, ich hoffe, es kommt nicht zum Krieg. Aber falls ja, gehen wir nach Deutschland?
Ein Monat nach den Wahlen, die wieder erwarten nicht so deutlich ausfielen, ist der Holocaust-Gedenktag. Anders als in Europa, wo dieser am Jahrestag der Befreiung von Auschwitz im Januar begangen wird, findet der israelische Gedenktag am Jahrestag des Aufstandes im Warschauer Ghetto statt. Am Morgen des Gedenktages ertönt in ganz Israel eine zweiminütige Sirene. Das ganze Land steht dann still.
Wie soll ich Ori, die 8 Jahre alt ist, den Holocaust und diesen Tag erklären? Ich muss sie darauf vorbereiten. Für sie sind die Deutschen ihre Freunde.
Ori wird verstehen, dass dies alles vor 70 Jahren geschah. Man muss ihr erklären, dass es nicht sein kann, dass ein Mensch das Sagen hat und das ganze Volk ihm blind folgt. Kindlich erklären. Ich war Lehrerin und habe es erklärt, ohne die grausamen Details. Ori ist klug und empfindsam, aber man muss es ihr tatsächlich erklären.
2. Mai 2019.
Gleich ertönt die Sirene. Ich weiß nicht, wie laut es hier wird. In der Stadt ist es natürlich sehr laut. Ich habe alle Fenster aufgemacht. Ich kann mich an dieses Warten erinnern. In der Schule, man steht dann mit weißen Hemden im Klassenzimmer und wartet. Mit gesenkten Köpfen. Man rührt sich nicht und wartet.
Weißt du, worüber ich mit dir reden wollte?
Worüber?
Weißt du, es sind jetzt einige so besondere Tage, diese Woche und nächste Woche. Weißt du welche? Du hast mich vorgefragt. Yom HaAtzmaut.
Yom HaAtzmaut. Der Geburtstag von Israel. Und die wird 71 Jahre alt.
Aber davor sind noch 2 Gedenktage. Weißt du, was Gedenktag ist? Genau. Der Gedenktag an die Menschen, die im Krieg gefallen sind. Aber es gibt noch einen Gedenktag und über diesen Gedenktag wollte ich mit dir reden.
Welchen Gedenktag?
Weißt du noch, als wir in Berlin gelebt haben?
Ja.
Und es gab so ein paar Gebäude in Berlin, die so ein bisschen zerstört waren?
Ja.
Und weißt du noch, wieso sie zerstört waren?
Wieso?
Wegen des Krieges, weißt du noch?
Mit Deutschland und?
Fast die gesamte Welt. In diesem Krieg sind schlimme Sachen passiert, Aurelein.
Welche?
Hast du mal das Wort Shoah gehört?
Mm-mm.
Oder Holocaust?
Mm-mm.
Es ist nämlich so, dass in dem Krieg, da waren die Deutschen
ja
sehr böse zu den Juden.
Wieso?
Es gibt keinen richtigen Grund. Sie kann es dir nicht erklären. Sie dachten, die Juden seien nicht Menschen, so wie sie. Sie seien schlechtere Menschen.
Aber das ist nicht so.
Ja, natürlich ist es nicht so. Aber das dachte man damals. Das ist vor langer Zeit. Die Deutschen, die das gesagt und gemacht haben, die leben nicht mehr. Und das nennt man Shoah, weil die Deutschen sehr böse waren zu den Juden. Aber nicht die Deutschen von heute, nicht unsere Freunde. Aurile. Ja. Das sind Deutsche von damals.
Ja.
Okay?
Mhm.
Weißt du noch, wie es bei Beethoven heißt?
Ein Menschenbruder.
Genau.
Aber auch Schwester.
Auch Schwester. Sehr richtig, mein Schatz.
Die Menschen werden besser verwandeln.
Kinder spielen weiter. Die Kampfjets streifen über den Himmel. Der Frühling verführt die Familie zu Urlaubsplänen. Es soll auf die Sinai-Halbinsel nach Ägypten gehen. Die Koffer sind schon gepackt.
Seit heute Morgen berichten wir über 300 Raketen und Mörsergranaten, die aus Gaza nach Israel geschossen wurden. Die Luftwaffe, die Marine, die Artillerie...
Also, wir fahren nicht nach Sinai morgen. Weil...
Grenze?
Es gibt Stress an der Grenze. Ich habe dir erzählt, es kann vielleicht zum Krieg kommen mit Gaza. Dann haben wir keine Ruhe. Dann ist es kein Urlaub. Dann sind Mama und ich besorgt.
Ich wollte so fahren.
Ori findet keine Ruhe. Es gibt Erklärungsbedarf. Im stumm geschalteten Fernseher explodieren Häuser im Gazastreifen. Die Waldmanns ändern ihre Urlaubspläne. Eine makabere Diskrepanz, die sich nicht kommentieren lässt.
Schau auf die Karte. Das ist Israel. Hier ist die Grenze zu Ägypten. Das ist Sinai. So, wir wohnen hier oben und wollten nach unten fahren, über die Grenze nach Sinai. Aber hier, wo die durchgestrichene Linie ist, ist Gaza. Sie schießen Raketen nach Israel. Hierher, hierher.
Was ist deine Rakete nochmal?
Eine Bombe mit Flügeln.
Eine mächtige Kanone.
Und Israel schießt zurück?
Ja, mit Flugzeugen.
Wie sieht die Grenze aus?
Hier gibt es einen Turm mit Wächtern.
Wozu die Wächter?
Weil man nicht frei durch kann. Sie wollen nicht, dass es so wie in Europa ist. Da haben alle Staaten gesagt, wir sind Freunde und man kann frei durchgehen.
Einst gab es einen großen Krieg in Israel. Sowohl die Juden als auch die Palästinenser wollten hier wohnen. Und die Juden siegten. Viele Palästinenser verließen ihre Häuser und sind sehr traurig, weil sie nach Hause wollen. Und man muss es lösen. Israel ist nicht so groß.
Papa hat ein Problem.
Mama zieht Grimassen.
Aber in Europa, da sind jetzt alle Freunde. Aber einst gab es dort auch Kriege.
Und wie hat man nachts geschlafen? Gab es Pausen vom Krieg?
Nein, Krieg ist beschissen.
Die Menschen flüchteten?
Viele Juden sind damals nach Israel gekommen. Woher kommen unsere Großeltern? Aus Europa. Keiner von ihnen kam aus Israel.
Nicht aus Israel?
Die Eltern von Opa Zwicka kommen aus Polen, von Oma Irit aus Ungarn.
Und bei mir, die Eltern von Oma Nica kommen aus Ungarn und Polen. Und die Eltern von Opa Duni quasi aus Österreich.
Ori?
Sie kommen aus Rumänien, sagen aber Österreich. Das ist lustig.
Was ist daran lustig?
Keine Ahnung, was Mama gegen Rumänien hat.
Gar nichts. Meine Oma kommt aus Transsilvanien.
Transsilvania?
Transsilvania.
Es gibt den Ort in echt?
Klar, wo Dracula herkommt. Und deine Mama. Deswegen schlafe ich nachts manchmal im Wohnzimmer. Ich habe Angst.
Und so geht das israelische Generationenspiel weiter.
2. Mai 2019.
Gestern saß bei mir mein ultraorthodoxer Nachbar, der einzige Ultraorthodoxe in dem ganzen Dorf, Moshe. Moshe. Und er sagte einen sehr interessanten Satz. Er hat gesagt,
mit Pael Meha'olam.
Das heißt, er ist von der Welt nicht beeindruckt, sondern er versucht, die Welt zu beeinflussen. Und er hat gesagt, ein Mensch, der versucht, die Welt zu beeinflussen, dann ist er die ganze Zeit am Geben und nicht am Nehmen und deswegen hat er die Welt nicht zu befürchten.
der Waldorf-Kita von Naama Waldmann singt man zum Jahresende, dass die Tage vergehen, die Musik aber bleibt. Das erste Jahr der Waldmann-Familie in Israel ist zu Ende gegangen. Die Kinder spielen, die Kampfjets fliegen, die Kastanie wächst.
Wahnsinn, das Jahr ist um.
Wie ein Augenblick.
Hypothetisch gefragt, glaubst du, wenn ich die Wahl hätte, dass ich nach Deutschland zurückziehen würde?
Du? Jederzeit.
Du glaubst, ich würde unser Leben hier abbrechen?
Das sagst du ständig.
Wann habe ich das letzte Mal gesagt? Glaubst du nicht? Das Jahr hat mich verändert.
Klar spüre ich das. Du akzeptierst unser Leben hier und versuchst, was aufzubauen. In den ersten Monaten hast du Deutschland nachgetrauert. Du wolltest Israel nicht akzeptieren. Das ist aber langsam nicht mehr so. Aber hier und da, halb aus Spaß, sagst du, dass du zu einem gegebenen Zeitpunkt mit den Koffern an der Tür stehen könntest.
Juni 2019.
Ich habe letzte Woche die alten Aufnahmen gehört aus dem Sommer und aus dem Herbst und die waren sehr düster. Und ich kann mich wirklich an die Stimmung damals erinnern und an meine Stimmung. Und jetzt, ich schaue aus dem Fenster, viele Wolken, ein blauer Streifen, Himmel, die Spitze des Glockenturms der Kirche, voilà. Wer weiß, wenn die Kastanie es schafft, schaffe ich es auch.
Heimat gibt es jetzt zweimal, die Geschichte eines Umzuges nach Israel von Ofa Waldmann. Es sprach Eva Meckbach, Ton Christoph Richter, Regie Giuseppe Maio, Redaktion Martin Hartwig.
Mehr von den Zeitfragen hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.